Hallo miteinander und willkommen beim 46. Nerdy by Nerds Audio Podcast. Am Mikrofon der Butch und ich der Joey. Wir berichten fast live von der Swiss Toy bzw. den E-Games in Bern. Dort haben wir einen Haufen mehr oder weniger bald erscheinende Games können anspielen und von dem wollen wir jetzt euch natürlich erzählen. Darum wie immer dranbleiben. Wir haben es schon im Voraus angekündigt, in den Podcasts, aber auch über Twitter und Facebook. Swiss Toy wird stattfinden in Bern, nämlich vom 1. bis am 5. Oktober. Und in dieser Swiss Toy innen für uns vielleicht ein bisschen interessanter die E-Games. Der Butch und ich sind heute dort gewesen und wir wollen euch jetzt unsere Eindrücke quasi fast live vom Messegelände mitteilen. Ihr werdet jetzt gerade merken, die Audioqualität verändert sich ein bisschen, sie sollte aber durchaus ausreichen. Das liegt daran, dass wir das gerade vor Ort möglichst zeitnah gerade aufgenommen haben, damit wir auch ja nichts vergessen und dass unsere Eindrücke auch noch möglichst frisch sind. Da möchte ich gerade vorausschicken, wir erwähnen es nachher auch noch, das sind Eindrücke. Alles, was wir dort gespielt haben und euch jetzt erzählen, sind noch vorab Versionen. Das Zeug ist also noch nicht ganz fertig, das wird sich also noch verbessern. Also nehmt es als das, was es ist, als Eindruck und macht da noch nicht gerade mögliche Kaufentscheidungen von unseren Aussagen abhängig. Jetzt möchte ich aber nicht mehr zu lange darum herumreden, sondern gerade weitergehen an Butch und mich selber, fast live aus Bern. Also Butch, da wären wir jetzt also an den E-Games zu Bern, beziehungsweise an der Swiss Toy. Die E-Games ist ja ein Teil von der Swiss Toy. Wir haben jetzt gerade vorher ganz, ganz viele verschiedene Titel können anspielen. Und vorweg, es ist wirklich noch schön, wenn die Messe ein bisschen kleiner ist. Wir haben nie nicht wirklich lange müssen anstehen. Was ist das längste gewesen? Eigentlich, glaube ich, Splatoon irgendwie ein paar Minuten, das Match abwarten, das wir nachher haben können. Aber viel länger haben wir nie müssen warten. Wir wollen jetzt den Teil hier, unsere Erlebnisse, unsere Eindrücke, zwei teilen. Einmal Block Nintendo, nachher Block Sony. Und jetzt fragt ihr euch ja, wo ist der Block Microsoft?
Also Microsoft war auch vertreten gewesen, mit, glaube ich, zwei, drei Konsolen mit einer FIFA.
FIFA und, glaube ich, noch das NHL, aber sonst hat es nichts gegeben von Microsoft, also können wir das grosszügig auslassen. Ja, schade.
Ja, die haben sich da, glaube ich, irgendwie ein bisschen abgemeldet.
Ja, so ein Halo wäre jetzt natürlich noch super gewesen, gerade für uns, aber naja, die anderen Sachen sind auch cool gewesen. Also, legen wir gerade los mit Nintendo. Super Smash Bros. Haben sie gezeigt, sie haben die 3DS-Version gezeigt und aber auch die Wii U-Version
schon. Das ist auch ganz toll gewesen, wir hätten bereits mit dem GameCube-Controller können spielen. Wir hätten da eigentlich so ein bisschen den Vergleich gesehen. Pro-Controller haben sie auch gehabt.
Genau, aber GameCube-Controller hat sich jetzt für mich doch am angenehmsten angefühlt.
Mal, das ist auch wahrscheinlich das ist ja auch die Wahl vom Profi. Schaut man sich da zum Beispiel auch die Profi-Szene an, die spielt da. Die haben das, glaube ich, offen gefordert und Nintendo hat zugelassen.
Ja, vor allem, das Game braucht ja eigentlich von diesen seitlichen Buttons Nummer 2, der Pro-Controller hat aber 4, da habe ich immer ein bisschen Mühe gehabt, dass ich amüs noch so die unnützen Buttons gedrückt habe, die eigentlich nicht viel mehr machen als, glaube ich, Gumpen. Und darum mit dem GameCube-Controller ist mir da schon einiges leichter gefallen. Vielleicht noch schnell die 3DS-Version, wenn wir ein bisschen weniger sagen, die kommt ja heute raus. So etwa am Tag von der Veröffentlichung von diesem Podcast könnt ihr die europäische Version von Super Smash Bros. Für den 3DS haben. Bei der Wii U-Version geht es noch etwas länger. Und zwar ist das Fenster Winter. Was auch immer das denn genau heisst, aber der Winter wird es kommen.
Ja, also ein Grund, dass das Spiel nicht fertig sollte sein, würde ich jetzt da nicht sehen. Also wir haben es schon an der Messe spielen können. Es hat fertig ausgesehen. Es ist auch schon releasebar als 3DS-Titel. Also es würde auch keinen Sinn machen, wenn sie das jetzt noch in den Frühling rausschieben. Meine die Winter-Weihnachtszeit ist ja immer eine sehr gute Zeit, um grosse Spiele zu veröffentlichen.
Und Konsolen zu verkaufen, ja. Also da haben wir keine Angst, vielleicht zum Spiel selber, ja. Es ist ein Smash Bros. Es ist noch eine Vorabversion gewesen. Offiziell hat man uns das so gesagt. Wir haben eigentlich nur kurz einmal mal beim Controller connecten ein kleines komisches Problem gehabt. Aber sonst ist eigentlich alles sehr gut gegangen, ja. Es ist halt Smash Bros. Es sieht gut aus. Es läuft flüssig. Es hat einige Charakter gehabt. Also wir haben nicht alle gehabt, die es gibt. Die sind wahrscheinlich noch nicht unlocked gewesen, aber doch schon so einige. Wir haben das gespielt und es hat einfach einen Haufen Spass gemacht und kurz und bündig, es kommt ja auch nur auf das drauf an. Und das hat es absolut erfüllt.
Vielleicht für die, die jetzt doch noch planen, die E-Games zu gehen. Es gibt offenbar am Samstag ein Smash Bros. Turnier, was das denn genau heisst. Was es aber auch immer gegeben hat, das haben wir heute auch gesehen, eine Art Leinwandkampf, den man machen kann. An dem Stand von Nintendo. Da hockt man auf der Couch und das ist doch noch sehr beliebt gewesen. Also viele Leute haben zugeschaut, wie sich dort die Leute verklopft haben. Es ist so richtig ein Stück weit Stimmung aufgekommen. Auch wenn vielleicht dort die Animatoren teils doch ein bisschen
übertrieben haben, ja.
Genau.
Aber es ist halt immerhin ihr Job. Gut, so viel zu den beiden Smash Bros. Versionen. Also da sicher mal Daumen rauf. Daumen rauf können wir auch geben beim nächsten, wo uns doch sehr auch überrascht hat, dass man es dort kann spielen kann. Etwas, wo wir uns schon seit der E3 darauf freuen. Das wäre Splatoon. Kommt erst irgendwann im 15. Ist aber doch schon spielbar gewesen für uns. Wir haben es auch gespielt. Es war noch cool aufgebaut gewesen. Man hat immer 4 Stationen gehabt. Die haben ein Team gebildet. Und gegenüber nochmal 4 Stationen. Die haben dann das andere Team gebildet. Und die haben immer so 4 gegen 4 Leute dort können spielen.
Ja, für die, die Splatoon noch gar nicht auf dem Radar hatten, das ist vielleicht also der Zugang von Nintendo zum Genre von den Shooter-Spielen überhaupt nicht brutal. Man spielt einen Tintenfisch.
Ja, wo sich so kann in einen Teenager verwandeln, würde ich jetzt mal sagen.
Beziehungsweise ein Teenager, der sich dann eben in einen Tintenfisch verwandeln kann.
Ja, genau.
Und man schießt nicht mit irgendwelchen Kugeln, sondern mit Tinten. Und zwar jedes Team hat eine Farbe. Also die eine Gruppe hat pink und die andere hat blau. Und es geht einerseits darum, das ganze Gelände, also die Map, mit der eigenen Farbe vollzuspritzen. Das gibt einen Prozentsatz, der quasi dem Team nachher gut gesprochen wird. Man kann dann auch wieder die andere Farbe übermalen. Und man kann auch einfach grundsätzlich alles vollmalen. Mit der eigenen Paintball-Gun oder wie man sich dann eben erklären, was das ist. Und es ist dann aber auch möglich, andere Spieler abzuschießen.
Genau, und das geht noch recht schnell. Also man hat sehr wenig Leben, da kommen ein paar Treffer und man ist bereits K.O. und respawnt dann wieder.
Was kommt dann auch dazu, also wenn man in der Tinte von einem Gegner steht, das nimmt einem langsam, glaube ich, das Leben weg.
Ja,
und man ist sehr langsam.
Ich glaube das nicht, aber man wird sehr, sehr langsam, wenn man durch gegnerische Tinte läuft. Sie hat eben primär, wie schon gesagt, die Funktion, den Score zu beeinflussen. Am Ende des Matches, jetzt in unserem Fall, ich weiß nicht, ob es eine andere Modi wird geben, gibt es einfach so eine Leiste. Und dann hat man die ganze Map, die ist 100%. Und welches Team hat mehr von der Map mit seiner Farbe angemalt? Und das Team, das gönnt dann. Die Farbe hat eben noch ein bisschen andere Funktionen, ein bisschen strategisch. Man kann sich eben in einen Tintenfisch verwandeln und dann durch die Farben durchschwimmen. Also man kann zum Beispiel unter die Zäune durch oder wenn die Wand farbig ist, auch der Wand entlang. Während man als Tintenfisch in der Farbe inne ist, ist man auch schwieriger sichtbar, man ist schneller und das Magazin, wenn man das so könnte sagen in Shootersprache, also der Inktank, der Tintentank, den man hat, lässt sich wieder aus. Und dann kann man wieder sich in Mensch verwandeln und wieder Farbe spritzen. Und wenn das wieder leer ist, muss man sich wieder in Tintenfisch verwandeln, taucht wieder in Tinte und dann füllt das langsam wieder auf. Ja, es funktioniert gut, es macht Spass und ich glaube, das kann gameplaymäßig noch eine unglaubliche Tiefe entwickeln, wo man so auf den ersten Blick gar nicht gibt, wie man nur schon die Farbe strategisch einsetzt, mit man kann dann schneller durch und die anderen sind dort langsamer und man kann Gegner abschiessen und man kann auch Granaten werfen, das lernt einem selber dann den ganzen Tank auf einmal, aber geht dann gerade so einen, ja wie eine Granate, hat so einen riesigen farbigen Fleck und trifft auch Gegner.
Also ich habe es dann auch gemerkt, wir haben 2 Spiele gespielt gehabt. Im zweiten Spiel haben wir dann einen Gegner gehabt, die, also da sind wir ein bisschen später nochmal zu dem Stand, und die sind doch irgendwie schon ein bisschen geübter gewesen. Also da ist es alles passiert, dass wir eigentlich ganz gemütlich so mal auf die Map rausgelaufen sind, und da sind die schon in kürzester Zeit bei uns reingestanden und haben eigentlich die ganze Map können blockieren. Wir haben keinen Zugang zum Rest. Das heisst, es ist im Prinzip, dann auch mit diesen Farben kann man wie eine Art die Map pushen. Man kann die Leute zurückdrängen in ihren Spawnbereich. Es ist durchaus sehr interessant.
Und in der Zeit, wo wir natürlich bei uns festgehangen sind, hat bei ihnen irgendein Player bei ihnen hinten in der eigenen Basis ein bisschen in Ruhe können, das Zeug anmalen und so quasi Points sammeln. Ja, Splatoon auch eben, wie schon eingangs gesagt, absolut Daumen auf. Haltet das bei euch auf dem Radar. Wie ja schon gesagt, 2015, irgendwann sollte das dann kommen für die Wii U. Der letzte Titel, der noch nennenswert ist, den wir auch haben dürfen spielen, wo es so noch nicht gibt, war Captain Todd Treasure Island. Es hat natürlich noch mehr gegeben, so Pokémon, die schon draussen ist, dann Mario Kart und so, wo auch schon draussen ist, da wollen wir jetzt nichts drüber sagen. Eben, Todd kommt Januar 2015, also geht auch nicht mehr so ewig. Wir haben schon ein paar Level können spielen. Ja, auf den ersten Blick würde man ihm vielleicht geben, dass es eine Art Platformer ist, also Jump'n'Run mit dem Todd ist es aber überhaupt nicht. Es ist mehr ein dreidimensionales, ja, eine Art Rätselspiel, oder Butsch? Wie würdest du es kategorisieren?
Das Ganze ist speziell durch die spezielle Optik vom Spiel. Und zwar, man hat eine Welt, die ist geformt wie ein Würfel, und den Würfel kann man auf einen Blick erfassen. Und es ist wichtig, dass man die Kamera dreht, damit man dann versteckte Bestandteile von dieser Welt sieht, die auf den ersten Blick eben nicht sichtbar sind. Und der Todd ist eben gar kein Super Mario, der flink hin und her kommt, sondern einer, der einfach durchläuft.
Er kann nur laufen, also ich glaube, man kann nicht einmal gumpen, man kann auch nicht rennen, man kann eigentlich nur laufen.
Man muss bei jeder Gegnersorte geschickt vorgehen. Man kann sie zum Beispiel in eine Falle reinlocken oder man muss sie einfach vermeiden. Das heisst, im rechten Moment durchlaufen. Also es sind eigentlich simple Rätsel, die dann halt mit Level immer kniffliger werden. Und das Tolle ist eigentlich so, dass es ist so leger eigentlich.
Am Anfang noch. Ja, wir haben jetzt natürlich erst die ersten Level können spielen, die noch easy sind. Vielleicht sollte man noch ein Ziel sagen. Also man ist der Tod, man startet an irgendeiner Ecke von dem Würfel, also von dieser Map, von dieser Welt. Und das Ziel ist, zum Schluss zu kommen von dieser Welt, und der Schluss ist ein Stern. Und hat man den Stern, dann hat man die Welt geschafft, kommt man eine weiter. Und dass es noch etwas schwieriger wird, gibt es zwischendrin manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger versteckt noch Münzen, die man sammeln kann, und immer 3 Diamanten, die man auch noch sammeln kann. Also manchmal muss man einfach aufmerksam sein, manchmal muss man schnell sein, manchmal muss man einen schwierigeren Umweg zum Stern noch einlegen, dass man eben zwischendrin noch an die Diamanten kommt. Die sind einfach so ein bisschen Bonus für so ein die Completionists, die einfach ein bisschen alles sammeln wollen, und wo es ein bisschen zu einfach ist, die können noch die Diamanten zwischendrin sammeln, bevor sie am Schluss zum Stern gehen.
Bei dem Spiel kommt man dann auch so ein bisschen langsam mit dem Mut, man gibt sich nicht zufrieden, wenn man dann einen Diamant ausgelassen hat. Ich muss dann schon alle haben. Weil es ja nicht gerade das Jump'n'Run ist, wo ganz knifflig ist, dass man nicht stirbt, will man zumindest alles haben. Und ja, also ich denke, das Spiel hat durchaus eine grosse Berechtigungsgrundlage. Es ist auch ein bisschen anders als die anderen Mario-Titel, die wir so haben. Ich nehme aber an, dass es vielleicht nicht so ein Vollpreistitel wird. Also,
ja,
ist kommt schwierig. Ein bisschen darauf an, wie der Umfang ist. Es hat halt nicht so das Gameplay, das man von einem Vollpreistitel erwartet.
Ja, es ist noch schwierig. Es ist so ein bisschen das Cut-the-Rope-Gameplay. Komm mit einem Rätsel bis ans Ziel und zwischendrin kannst du Bonuszeug sammeln. Ist halt noch schwierig, jetzt hier die Zielgruppe schon zu kennen. Aber wir finden es spätestens Mitte Januar dann raus. Das sind eigentlich die nennenswerten Titel von Nintendo. Die neuen, die es noch nicht gibt. Wo wir jetzt euch ein bisschen wollen darüber erzählen. Wie haben sie uns gefallen? Was ist so ein bisschen unser Eindruck? Das sind natürlich fast alles so Vorab-Versionen gewesen. Darum muss man das alles so ein bisschen mit Vorsicht geniessen. Und das ist auch nur ein erster Eindruck. Also nehmen da unsere Aussagen nicht allzu ernst. Das könnte sich noch revidieren bis zur finalen Version. Und natürlich haben wir auch nicht alles irgendwie eine Stunde lang gespielt, sondern manchmal einfach nur so minutenweise. Mal ein Match, 2, 3 und so weiter. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, dass nehmen es so, wie es ist, als erster Eindruck.
Ich muss also sagen, Nintendo hat sich eigentlich relativ gut präsentiert.
Es hat alles sehr fertig gewirkt, auch wenn es teilweise gar noch nicht sein sollte.
Ja, also auch, aber auch, ich meine, grundsätzlich der Stand ist etwa so gross wie der von Sony. Das hätte eigentlich, wir können das Gefühl haben, also das wäre ein Konkurrenzkampf zwischen Sony und Nintendo und Microsoft ist quasi weg vom Tisch. Aber man muss auch sagen, dass also die E-Games hier in der Schweiz ist natürlich auch nicht so gross wie die richtig grossen Gaming-Messen.
Ja, ja, ist eine reine Consumer-Messe, die als Teil von der Swiss Toy relativ klein, kann man sagen, halt auch noch dort ist. Und dann hat Microsoft auch vielleicht gedacht, ja, für das reissen wir uns jetzt nicht den Arsch auf, da geben eine 7 Konsolen, spielen die NHL, spielen die FIFA, fertig.
Für das, dass es eigentlich so klein ist, hat es doch noch Titel, die eben noch eine Zeit lang in der Mache bleiben werden.
Sehr interessant sind, ja.
Also, wenn ihr schon in der Gegend wärt.
Geht noch schnell, ja. Kostet übrigens 15 Franken. Es gibt so Railway-Angebote, dann ist alles ein bisschen günstiger. Plus auch so Studentenrabatt und so, dann ist es auch noch ein bisschen günstiger. SwissToy.ch sollten wir das Ganze eigentlich finden. Und jetzt mit dem wollen wir noch den Schwenk übermachen zu Sony. Dort haben wir auch einige Titel gespielt. Ich möchte anfangen mit dem Drive Club von Evolution Studios. Das kommt schon relativ gleich, 7. Oktober. Das geht nicht mehr so lang. Dort haben wir auch kurz ein bisschen schauen, wie das so geht. Und es ist für mich, also ich habe ein bisschen so an, ja, Forza in ein bisschen weniger realistisch mit dem Pseudo-Social-Fame-Punkt-System irgendwie müssen denken. Also,
wobei eben ja, das Social-System oder eben wie inwiefern das dann auch ein bisschen Multiplayer-Charakter hat, das können wir natürlich noch nicht gut beurteilen. Wir haben das ja nicht in dem Sinne im Multiplayer gespielt. Also wir haben ja da an dem Event noch ein anderes Rennspiel gehabt. Eins, das auch relativ präsent ist in den Medien, und zwar Project Cars.
Genau.
Jetzt, der Seitenvergleich, was stellst du fest, Joey?
Ja, also zuerst müssen wir ja mal noch, vielleicht noch schnell sagen, Project Cars wird am 20. November kommen. Also da liegt, was den Release betrifft, etwa einen Monat dazwischen, also nicht allzu viel. Kommt übrigens von Slightly Mad Studios, das Project Cars, und ist Multiplattform. Wir haben es dort auf der PS4 können spielen. Ich habe mal immer irgendwie gemeint oder gehört, dass das Project Cars, das sei das Riesenprojekt mit diesen super realistischen Fahrzeugmodellen und bla und Grafik und so. So hat es einmal nicht ausgesehen. Vielleicht war auch die Map schlecht gewesen, um das zu demonstrieren. Es war eine sehr simple Rennstrecke auf Asphalt gewesen.
Also es war wirklich eine Map, ja, gewesen, da hätte ich jetzt nie dazu gegriffen. Vor allem auch, man hat die Map mit kleinen, ich glaube so fast eine Art Mini-Formel-1-Wege gefahren.
Ja genau, so kleine, alte Formel-1-Autos, ja.
Also das hat so richtig unspektakulär ausgesehen, auch schon nochmal durch die Wahl vom Setting. Vielleicht kann man von dem Project Cars noch mehr erwarten. Also es hat durchaus Next-Gen-Grafik, das muss man dann schon sagen. Also außerhalb einfach, dass die Map sehr detailarm war. Also es ist auch nie irgendein Objekt rumgestanden.
Also ich bin auch dort und habe gedacht, ah, ja, Drive Club kommt schon gleich, okay, ja, sieht auch so aus. Ah, da ist noch das Project Cars, das ist ja noch sehr weit weg, aber cool, haben sie da schon eine Version und so, spielen wir schnell. Und dann habe ich mal geschaut, ja, wann kommt das raus und so, 20.11. und dachte, uff. Ja, vielleicht noch schnell den Vergleich, was unterscheidet es. Also Drive Club ist arcadiger und Project Cars ist simulationslastiger, das sieht man im Spiel auch an, es ist ein bisschen karger. Was man dafür hat auf dem HUD sind, ich weiss nicht wie viele Anzeigen für Simulationsfans. Also es kommt mir fast ein bisschen vor wie ein Multiplattform-Approach von einem Gran Turismo. Also man sieht Umdrehungen, man sieht Temperaturen von den Bremsen, alles im HUD, alles auf dem Screen. Nebst natürlich so selbstverständlichen Sachen wie Geschwindigkeit, Gang, Bremsstärke, Gasstärke, also wie fest man gerade auf dem Gas ist. Wenn man es vergleichen will, ich denke, am besten trennt man es mit arcadiger, also nicht gerade ganz arcadig, das wäre dann Drive Club, oder Simulation, dann wäre man beim Project Cars. Was man halt dann lieber möchte, aussehen, tut das Drive Club ein bisschen besser, was wir jetzt gesehen haben.
Da muss man natürlich noch erwähnen, Drive Club ist ja ursprünglich noch als Release-Titel von der PlayStation 4 verkauft worden. Das ja. hat man ja lange noch so versprochen.
Jetzt hat man können vorstellen im Wandel, ja.
Jetzt kommt es ein Jahr später raus. Wieso hat es das ein Jahr länger gebraucht? Also, das Game sieht durchaus fertig aus. Das kann ich sage, das ist ein tolles Renngame, das kann man dem schon sagen. Aber es gibt halt schon eine Unmenge an Rennspielen. Und die Frage ist, wenn man halt schon so viel Auswahl hat, dann muss man doch am Schluss das Beste haben. Und dann kann das vielleicht doch einen anderen Titel, die Lorbeeren, verdienen.
Ja.
Vielleicht auch The Crew, das ist ja auch noch so ein ähnlicher Approach. Auch vor allem eben mit dem Multiplayer-Konzept.
Dass ja, The Crew geht dann wahrscheinlich nochmal mehr. Erstens in Richtung Open, in Richtung Social, also online mit Kollegen, und in Richtung Arcade. Das ist dann wahrscheinlich nochmal eine Steigerung von dem Drive Club.
Also wer dann am Schluss vielleicht die besten Verkaufszahlen hat, das können wir natürlich noch nicht voraussagen. Da sind wir mal gespannt.
Bei Drive Club sehe ich es ein bisschen. Das ist für PS-Leute ein kleines, ja, nicht gerade voll arcadiges, aber mehr oder weniger arcadiges Rennspiel. Okay, gut. Project Cars, weiss ich nicht so ganz, ist eine Multiplattform. PS-Jünger, die werden irgendwie dann früher oder später das Gran Turismo spielen, weil das ist das, was sie kennen, und das ist die Simulation so. Dann die Xbox One-Leute, die werden ein exklusives Forza haben, und dort ist ja das Forza, das normale, ist ja auch eher Simulation, also sogar recht Simulation zum Teil. Wo will jetzt das Project Cars noch an? Ich weiß nicht.
Vielleicht ist es, also ich habe es ursprünglich, vor allem auch, wenn wir die Gameplay-Videos, die früheren, angeschaut hat, das ist das immer als PC-Game gehandelt worden. Man hat gezeigt, Grafik ist cool, wenn du auf dem PC spielst, und vor allem auch irgendwie die Engine berücksichtigt. Eben sehr viele Indikatoren, die das zu einer ultimativen Simulation machen.
Ja, auf dem PC sehe ich ein bisschen Berechtigung. Naja, wir sehen es dann nochmal, Drive Club sieht im Oktober, also schon recht gleich, Project Cars auch nicht mehr so weit weg, 20. November. Jetzt wollen wir es schon wechseln, es wird ein bisschen erwachsener, es war dann auch so ein 16-18er Bereich gewesen. Anfang mit etwas, wo ich eigentlich gar nicht auf dem Radar hatte, Until Dawn von Supermassive Games, kommt auch irgendwann 2015. Jetzt ist das Until Dawn so super massive. Butch, du hast es ein bisschen gespielt. Ich bin mir neben dran gestanden und habe zugeschaut. Was ist dein Eindruck?
Ja, ist natürlich ganz schwierig. Wenn man so eine Messe ist, sehr laut. Man hat also gar kein Audio. Und daher sind natürlich viele von diesen Grusel-Horror-Effekten, die das Until Dawn natürlich erzeugen, die funktionieren nicht ohne Audio.
Ja, vielleicht gerade, dass man es ein bisschen einordnet für Leute, die noch nichts gehört haben. Also was habe ich gesehen? Ich habe es auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Es ist Third Person, steuert man so einen Frauenjunge mit einer Taschenlampe in der Hand durch irgendwelche alte, gruselige Häuser, und irgendeiner läuft voraus. Von den Dialogen und von der Story hat man leider überhaupt nichts mitbekommen. Ist von dem her vielleicht ein bisschen ungünstig präsentiert. Gameplay, also man schiesst nicht, gar nicht. Man läuft einfach so ein bisschen mit der Lampe rum und probiert so ein bisschen Clues zu finden. Also ich habe vielleicht gameplaymäßig fast schon ein bisschen irgendwie an die ganzen Fahrenheit-Sachen und Heavy Rain und so müssen denken, obwohl es überhaupt nicht so der gespielte Film ist, irgendwie auch wieder nicht. Es ist sehr schwer zu kategorisieren nach dem, was wir gesehen haben.
Also in dieser Demo ist man natürlich auch noch nicht so weit gekommen. Aber man muss sagen, es hat eben den spannenden Zugang zum Horrorspiel, in dem es zum Beispiel sehr unkonventionell gesteuert wird. Also nur ein Joystick wird für die Bewegung von der Figur genutzt. Der andere ist die Kamera, wobei die Kamera immer an einem Fixpunkt ist.
Ah, okay.
Das heisst, man kann ein bisschen schwenken, aber nicht grossartig die Kamera beeinflussen. Das gibt dem auch durchaus ein Stück weit eine cineastische Einstellung. Also man hat dann auch schöne Kameraperspektiven, die auch vielleicht so ein bisschen Horror-Atmosphäre unterstützen. Das Ganze hat jetzt vor allem auch ohne Ton natürlich nicht funktioniert. Und was vielleicht auch irritiert hat, ist einfach so die Charakter. Also, sie sehen sehr Japano-charaktermäßig aus. Also, der Typ ist ein so Klischee-Anime-Nerd, der halt riesig gross ist und eigentlich ein Sixpack wahrscheinlich noch hätte. Und das Mädchen hat irgendwo so ganz glasige, fast ein bisschen riesige Anime-Augen. Also es ist so, ist zu unauthentisch von diesen Figuren her, dass man dann auch wirklich so ein bisschen sich so reinversetzen kann in die unheimliche Stimmung.
Ja, also ich denke, wenn man das drumherum mal spielt, wenn man das im dunklen Raum spielt mit Audio, dann ist das nochmal etwas ganz anderes. Dort ist halt vielleicht so der Präsentationsrahmen nicht ganz so geeignet gewesen. Machen wir drum mal weiter mit einem Spiel, wo viel, viel erwarteter ist. Und zwar Bloodborne von From Software. Da haben wir schon ein Datum, das wäre der 5. Februar. Geht also doch noch ein Weile. Wird es so ein bisschen als Dark Souls ähnlich und dann dementsprechend gut gehandelt. Entsprechend freut sich die Leute auf den Titel. Ich weiss nicht, Butch, hast du auch angespielt?
Nein, ich bin dann an einem anderen Stand gewesen. Genau.
Also ich has gespielt. Was hat man gespielt? Man startet die Demo in einer Art Charakter-Auswahl-Screen. Also es ist immer der gleiche Charakter, aber man kann wie seine Bewaffnung ändern. Es hat dort so ein bisschen vier verschiedene Typen gegeben, von mehr oder weniger heavy bis so schnell mit einer Art kleinen Schwertli, Dolch, so. Da hat man ein bisschen einen wählen können. Spielt sich aber relativ ähnlich. Man ist dann halt einfach ein bisschen schneller, macht weniger Damage oder ein bisschen langsamer, macht mehr Damage. So eine dunkle, ja, verhüllte Person eigentlich, so in schwarzer Kleidung, in einem sehr, sehr düsteren Setting. Irgendwie, was ist es so zeitlich? Ich hätte jetzt fast gesagt, so französische Revolution plus minus, also ein bisschen der Kleiderstil passt etwa dort rein. So ein bisschen die Mäntel und so die Hüte und so. Ja, man startet irgendwie dort in so einer dunklen, ein bisschen winneren, wie soll ich sagen, Stadt nach einer Revolution, also so ein alles ein bisschen kaputt und so, und ja, manchmal brennt es auch noch so ein bisschen. Läuft man halt umher und dann hier und da kommt so ein zombieartiger Gegner um eine Ecke und gegen den kämpft man dann. Man hat meistens so eine Fernkampfwaffe auf der einen Taste für die eine Hand und in der anderen Hand halt Nahkampfwaffe und dann kann man das so ein bisschen mit der Schultertaste so ein bisschen abwechseln und dann gibt es noch so ein bisschen den Schlag und den Schlag. Dann kann man noch irgendwie Items auflesen und werfen und Geld finden in Kisten. Was man mit dem Zeug dann machen kann, weiss man leider noch nicht.
Ist man dann mit Button Smashing weit gekommen oder hat es vielleicht eben wie bei Dark Souls geschickten Umgang mit Deckung und Attacken?
Ja, also man kann so ein bisschen etwas wie ausweichen, aber ich habe es jetzt einfach noch so ein bisschen mit schlau und hoffentlich schneller schlau als der Gegner und wenn er halt mal schneller ist, man kann sich nachher heilen, so haben sie jetzt geschafft. Aber gerade, dass der Schwierigkeitsgrad anbelangt, sind so Demos natürlich nicht aussagekräftig. Grafik, wollte ich noch sagen, hat eigentlich sehr schön ausgesehen, sehr detailliert, auch relativ scharf. Was jetzt die genaue Auflösung ist, kann ich nicht sagen, was ich gemerkt habe. Framerate ist manchmal ein bisschen knapp, aber da sind wir natürlich auch noch so ein bisschen um ein Alpha herum, also da kann man noch gar nichts gross werten, was das anbelangt. Das ist alles subject to change. Das kann alles noch ändern. Ja, vielleicht ist es nicht so mein Genre oder vielleicht kann ich da zu wenig den Charakter irgendwie beeinflussen, also sei es Level ausrüsten oder einfach so. Es hat mir halt vieles noch gefehlt, was mich ein bisschen gereizt hätte, was dazu beigesteuert hat, dass mir der Titel besser gefällt. Mag der Demo geschuldet sein und das fertige Produkt natürlich bei weitem nicht irgendwie darstellen. Ja, ich sage euch mal, Bloodborne fällt auf dem Radar, gerade so ein Dark Souls-Fans und so. Und bislang, sagen wir mal, es sieht aus, als wäre es auf einem guten Weg. Und viel mehr kann man noch nicht zuverlässig sagen. Aber mir hat es eigentlich Spass gemacht, da mich ein bisschen durch die Gegner durchschnetzeln. So. Gut, dann auch sehr erwartet, ich glaube, dürfen wir sagen, von Ready at Dawn ist The Order 1886. Kommt am 20. Februar. Geht also, ja, nicht mehr ewig, aber doch auch noch ein Weile. Dort hat man auch eine Demo können spielen, die einem so ein bisschen mehr oder weniger ziemlich ins Geschehen hineinwirft, ohne jetzt da Story oder etwas gross zu erzählen. Und wie gesagt, man hat auch nicht viel gehört. Es war einfach zu laut an dieser Messe. Butch, du hast zuerst gespielt. Was war so dein Eindruck? Was ist dir positiv aufgefallen? Was vielleicht ein bisschen weniger?
Also spannend an dem Spiel ist grundsätzlich schon mal die Grafik. Was das Spiel an Effekten nutzt, wo dem auch vielleicht ein bisschen die Illusion erweckt, dass das permanent eine Cutscene ist. Oder vielleicht auch permanent irgendwo ein Film ist. Also die Kameras werden teils noch interessant irgendwie bewegt. Aber vor allem auch so die tiefe Unschärfe, die sie nutzen, das kann man auch als Zweitspieler gut zuschauen. Es ist natürlich auch Grafik, also da haben wir einmal Next Gen erreicht. Sieht sehr toll aus, ist ein Konsolenspiel, aber halt sehr viel schon aus der PlayStation 4 raus. Ist ja exklusiv. Ich habe dann aber schnell mal gemerkt, also zugunsten von dieser relativ cineastischen, von dieser cineastischen Machart sind gewisse Gameplay-Elemente irgendwo auch ecklig manipuliert. Also zum Beispiel, damit ein Gegner besonders toll umstürzt, wenn er verschossen wird, stirbt er einfach irgendwie immer erst später, obwohl es keinen Sinn macht. Es ist irgendwo alles ein bisschen durchscripted. Man hat auch irgendwie nicht so das Gefühl, man schießt wirklich auf die, sondern die sterben dann einfach irgendwann.
Irgendwie, ja. Das habe ich auch gehabt. Also mir ist auch gerade am Anfang Grafik aufgefallen. Es wird mit tiefer Unschärfe geschaffen, es wird mit Blur geschaffen, aber eigentlich auf eine gute Art. Vielleicht noch kurz, um sich ein bisschen einordnen. Es ist auch ein bisschen Third-Person-mäßig, also Gears of War, ganz blöd gesagt. Auch die Waffe hat uns ein bisschen an das erinnert, so eine Gatling-Gun, wo man so ein bisschen anzoomt und dann ein bisschen rötzt und die verziert natürlich wie gar nichts. Ist auch noch lustig gewesen. Die Gegner, die haben alle, einfach ganz normale Gegner gewesen, ohne irgendwie Rüstung, irgendwie welche komische haben ausgesehen, wie so komische revolutionäre Bürgerliche mit Pistolen, also gar nichts Spezielles, aber die haben jeder irgendwie 20 Kugeln gebraucht, bis mal einer gestorben ist. Ein bisschen schluchig war es noch gewesen, also la, kommst du an, schiessest gegen die, gehst in Deckung, schiessest den dort hinten noch ab, gehst wieder in Deckung, schiessest den letzten noch ab und dann gehst du mal ein bisschen weiter und so. Also für mich ist es ganz blöd gesagt, ein kleines Gears of War in einem anderen Setting mit besserer Grafik gewesen.
Was vielleicht dann doch noch könnte sein, also vielleicht könnte es durchaus auch noch einen gewissen Horroranteil haben, weil ja, also das würde sich ja bei so einer schönen Grafik vielleicht schon noch anbieten. Überzeugt fühle ich mich noch nicht. Sicher mal wäre noch ein Blick wert, wenn dann auch die Story etwas verspricht. Von dem haben wir natürlich auch nicht so viel an der Messe mitbekommen. Das Setting ist noch spannend mit dem steampunkigen 19. Jahrhundert sind auch Charakter irgendwo noch speziell gekleidet, also so, haben auch noch spezielle Waffen. Aber da muss vielleicht noch etwas passieren, dass ich da das mir würde kaufen auf ja. Release. Oder?
Wie gesagt, auch das ist noch eine absolut unfertige Version. Man könnte schon mal festhalten, dass es grafisch auf einem sehr guten Weg ist und der Rest wird sich dann noch müssen beweisen. Abschliessen, wenn man den Sony Teil mit einem, ja, ich weiß nicht, ein lustiges Spiel, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Shadow Warrior kommt relativ gleich, 24. Oktober, ist von Flying Wild Dog. Und da wechseln wir jetzt in die erste Person, in die First Person. Man ist, ja, was ist man? So eine Art Samurai. Ich weiß nicht, man konnte wechseln zwischen so einem Samurai-Schwert und einem Revolver. Hat aber auch so eine Art Magie im weitesten Sinn, also so einen, man hat sich selber können heilen halt, Art magisch. Man hat dann müssen in so einer komischen asiatischen Gegend rumlaufen und so zombieartige Gegner töten mit dem Schwert oder mit der Pistole. Hat dann auch so ein bisschen Dash-Fähigkeit, also man hat so können vorgumpen schnell und so. Ganz schwierig irgendwie noch mehr darüber zu sagen als das, also Story, keine Ahnung. Grafik ist so ein bisschen, ja, okay. Ich weiß nicht, kannst du da noch irgendetwas anhängen? Kannst du das irgendwie einordnen, Butsch?
Also ist jetzt das Spiel, das mich wahrscheinlich am wenigsten begeistert hat. Einfach weil auch irgendwie die Kampfanimationen und das Gameplay nicht ganz funktioniert hat.
Es wird also, auch nicht beworben. Ich habe das, kommt schon am 24. und ich habe noch nie wirklich etwas von dem gehört.
Also, was sehr schade ist, es ist ja doch noch toll, dass man mal einen Samurai spielen kann, aber so die Attacken, die man in dem Spiel macht, scheinen irgendwie auch keinen Impact auf den Gegner zu haben und man schlägt einfach mal mit dem Samurai-Schwert und dann kommen die Gegner eigentlich die ganze Zeit in Horden auf einen zugesäckelt und die einzige gescheite Reaktion ist natürlich dann einfach wegzurennen, so lange wie möglich. Und ja, es wirkt irgendwie auch, also es ist jetzt nicht ein überzeugender Titel. Man merkt halt schon, ja, auf den Next-Gen-Konsolen kommt jetzt eben auch nicht nur wirklich neuartige revolutionäres Gameplay, sondern eben teils auch irgendwie die alte Leier. Und das halt vielleicht noch ein bisschen mit einer höheren Auflösung.
Schon. Ja, mit dem wollen wir jetzt unseren Sony-Blog abschliessen. Man hat noch ein bisschen Destiny gespielt, aber
Das ist ja jetzt schon draussen, das kann sich auch jeder anschauen. Darum nicht wirklich viel zu dem. Far Cry 4 haben wir schon ein bisschen gespielt. Vielleicht noch kurz. Ja, was kann man leider auch noch wenig daraus sagen, das haben wir sehr schlecht können einschätzen, weil wir da einfach irgendwo gespielt haben, ohne wirklich ein Ziel, ohne gar nichts.
Ja, der hat natürlich, also bei dem hat ziemlich die Leitung von einer Tutorial oder von einer Demo gefehlt. Ja, aber es geht wahrscheinlich wieder ein bisschen in die gleiche Richtung wie schon bei Far Cry 2. Und zwar ist es ein bisschen 3. Die. Und 3, ja, einfach immer die Open World.
Ja, Geballere, ein bisschen schöner. Also wirklich, die Welt ist schon gross gewesen. Grafik wirklich schön, bis auf irgendwie dort, wo eine Textur fehlt und so, aber das liegt halt noch an der Version. Aber.
Und das ist natürlich wieder mit viel Fahrzeug und es gibt wilde Tiere, das ist noch lustig.
Das Nashorn, ja.
Also einmal haben wir aus Versehen in den Busch geschossen und dann kommt das Nashorn rausgerannt und dann ist man natürlich aufgeschmissen, weil also gegen so ein mehrtöniges Viech kann man dann nicht unternehmen. Vielleicht regen sich dann da irgendwelche Tierorganisationen auf, wie man dem Spiel eigentlich mit Granatenwerfer auf Tiere schießen. Das sei dahingestellt. Sicher also für Fans von der Reihe, das wird sicher auch ein sehr guter Nachfolger.
Gut, mit dem wollen wir den E-Games-Teil abschließen, aber ich denke, wenn wir schon gerade dort in Bern sind, das ist ja auch noch Swiss Toy mit ganz anderen Sachen, noch ganz, ganz kurz vielleicht für die, was noch möchtet wissen, was man da sonst noch so sieht. Also Swiss Toy, also alles Mögliche mit Spielzeug kann man da sehen, teilweise auch ausprobieren, so ein für alle Altersgruppen, also es fängt bei sehr klein an mit irgendwelchen Babysachen, geht dann aber auch bis zu Spielzeug für Erwachsene, also Stichwort Modellbau, das ist sehr gross vertreten gewesen, also ferngesteuerte Autos, ferngesteuerte Helikopter, ferngesteuerte Flugzeuge,
es sind dann auch
Lego, Puppenhäuser, Brettspiele, sehr viele Brettspiele.
Es sind auch Standaufbauer, wo man dann zuschauen kann, wie da die verschiedenen Vereine ihre ferngesteuerten Autos in einer Rundparkour fahren.
Driften, genau. Ferngesteuertes Auto, aber nicht rennen, sondern im klassischen Sinn, sondern driften, das ist auch noch lustig.
Und vielleicht die gleiche Schanzen für andere ferngesteuerte Modelle. Also es ist sicher auch vieles zum Sehen, ausprobieren in diesem Segment ein bisschen weniger möglich, weil das Material ja doch sehr teuer ist.
Ja, ja.
Das kann man nicht jedem mit Händen legen. Vielleicht kann man mal noch einmal ein kleines Helikopter lieber oben fliegen. Unter Aussicht. Es gibt ein weites Spektrum an Spielen, die man sonst kann entdecken. Also eben vielleicht das für die Erwachsenen. Und auch eben sehr sehenswert. Was da so unterdessen in der Lego-Welt passiert.
Ja, Lego hat es natürlich mit einem grossen Stand, Playmobil. Dann natürlich auch so ein bisschen, wenn man mit Kind geht, also es gibt Sachen, wo es ein bisschen mit speziellen Trottinetten Rundkurs fahren und so, wo man so ein bisschen Trampolinen und Slackline und so Sachen, wo gerade für Kind noch attraktiv ist, wo sie sich ein bisschen betätigen können. Selber probieren kann man eben nicht unbedingt so viel. Es gibt Ecken, wo man Brettspiele kann spielen. Es gibt dann natürlich gerade im übrigen Teil noch eine Art ja, Shops. Also man merkt dann, es ist eine Messe, die kann man dann auch einiges noch kaufen, was man an den E-Games noch nicht kann oder nicht kann. Also teilweise fühlt man sich wirklich in einem Brettspiele-Laden und nicht wirklich an einer Messe. Es hat auch so ein Warhammer-Sachen gegeben, also einerseits natürlich zum Kaufen, aber es ist auch so ein bisschen demonstriert worden, wo man den Leuten beim Spielen zuschauen konnte, beim Figürchen anmalen können zuschauen konnte. Also es war wirklich recht breit gewesen, so ein bisschen für Schweizer Verhältnisse. Aber unser Fokus natürlich ist natürlich auf den Games gelegen.
Was man muss sagen, also auch bei dem Rest von der Messe mit dem Spiel, mit dem effektiven Brettspiel. Es gibt sehr wenig irgendwie gratis Geschenke. Also man erhofft sich ja immer, wenn man so eine Messe geht, dass der vielleicht einmal, sagen wir auch, einfach etwas, ein Energy Drink verteilt wird oder dass man etwas gewinnen kann, wenn man nicht mehr mitmacht. Da war leider viel Anzeige gewesen. Also genau. Das scheint auch ein bisschen der Schweizer Markt irgendwie ein bisschen geiziger zu sein.
Ja, oder einfach die ganzen Firmen haben eigentlich so das Gefühl, ja, bei der Schweiz müssen wir nicht so Gas geben. Klar, es ist kein Gamescom, da werden jetzt halt nun mal keine Grafikkarten rumgerührt. Das ist jetzt einfach so. Aber da ist jetzt also wirklich ein Gola-Dösli und mit noch Glück ein Smash Bros. T-Shirt ist dann schon das höchste der Gefühle. Also wer jetzt das Gefühl hat, er geht wie bei der Gamescom dort rein und mit 23 Goodiebags wieder raus, dem muss man doch im Voraus schon warnen, also so läuft es dort überhaupt nicht. Und dort gibt es also Offo-Stände, die für Offomaltine Werbung machen und es gibt also keinen einzigen Schluck Offi oder irgendwie einen ganzen Pombeer-Stand, wo mit ihren Pombeer-Chips Werbung macht und es gibt kein einziges Chips. Also,
ja. Also die verkaufen dann effektiv die Chips auf dem Gelände. Eigentlich etwa zum gleichen Preis. Teils machen sie einen Abschlag von 1 Franken 10%.
Also abschließend vielleicht als Fazit, lohnt sich das? Sollte der noch rasch gehen? Sie läuft ja noch bis am Sonntag am 5. Eintritt ist es, je nachdem, wenn man Rabatt hat, 10, sonst 15. Und ich denke, der grosse Preis hängt dann davon ab, wie nah wohnt man an Bern, also Stichwort Reisekosten. Ich denke, die grosse Stärke ist, dass das, was man sieht, kann man wirklich spielen. Also man kann Splatoon spielen, kein Problem, wenig anstehen bis gar nicht. Man kann Smash Bros. Spielen, auch für die Wii U, kein Problem. Man kann Bloodborne spielen, eigentlich auch kein Problem. Also wirklich, das ist super easy. Aber wenn man jetzt denkt, ja nein, ich kann eigentlich ein bisschen warten, ich kann ein bisschen meine Twitch-Streams schauen, ich kann ein bisschen meine YouTube-Videos schauen. Wenn ihr vielleicht noch andere Sachen seht, wenn ihr euch für Brettspiele interessiert, wenn ihr euch für Modellbau interessiert, dann lohnt es sich. Und sonst wahrscheinlich nur, wenn ihr wirklich in der Nähe sind oder ein GIA habt oder so. Sonst denke ich, kann man möglicherweise darauf verzichten. Würde jetzt ich mal meinen, Butch, oder siehst du das anders?
Ja, mir ist gerade noch eingefallen, wir haben einen Bestandteil der Messe nicht erwähnt. Und zwar ist auch eine grosse LAN-Party
veranstaltet. Genau, Switzerland, genau. Im Hintergrund irgendwo.
Und das ist irgendwie noch komisch, also wir sind da so noch eine Nebenhalle gelaufen, die schlecht beleuchtet ist.
Ist eigentlich gar nicht beleuchtet fast, ja.
Also da hocken da ganz, eigentlich noch relativ viele, also ihre eigenen mitgebrachten Computer an verschiedenen Tischen. Also es sind doch noch ein paar zusammengekommen, aber man hat irgendwie das Gefühl, das ist ja gar kein Turnier. Also da spielt ja, jeder irgendwie sein Spiel. Und es hätte noch so einen Beamer gehabt mit schlechter Auflösung, wo man könnte ein Spiel schauen, wo aber irgendwie gerade nicht gelaufen ist. Wegen dem müsst ihr jetzt vielleicht auch nicht unbedingt kommen. Also ich würde sagen, für uns hat es sich gelohnt. Wir sind natürlich auch interessiert an den kommenden Spielen. Vor allem auch die, die jetzt vielleicht nicht gerade noch in den nächsten Monaten rauskommen. Das Ticket ist dann doch noch recht teuer. Also vom Aargau aus bis nach Bern. Für die Hardcore-Nerds dann vielleicht schon noch was. Dann lohnt sich vielleicht einmal alle 2 Jahre eine Gamescom oder so etwas. Vielleicht auch einfach, weil das Event einfach eindrücklicher ist. Auch wenn man da wirklich zum Spielen kommt. Das muss man also unterstreichen am Schluss.
Gut, mit dem wollen wir unseren fast live unseren Report von Bern beenden. Und dann gebe ich wieder zurück an, ja, wahrscheinlich mich selber oder in welcher Form auch immer ich dann da die Aufnahme da wird verarbeiten. Schön, dass ihr zugelassen und man hört sich.
Ciao.
Ja, viel mehr möchte ich da nicht mehr anhängen. Wie einmal mehr vielleicht noch die Erinnerung an euch. Unser Podcast gehört zum gleichnamigen Blog. Uns findet ihr unter nerdybynerds.ch. Wie eingangs schon kurz erwähnt, natürlich auch in den sozialen Netzwerken. @nerdybynerds wären wir auf Twitter oder nerdybynerds auch auf Facebook. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dort einen Daumen aufgebt oder uns respektive followt. Freuen würden wir uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim nächsten nerdybynerds Audio Podcast. Bis dahin habt eine gute Zeit. Danke vielmals fürs Zuhören. Tschüss zusammen.